DVZ, unsere Story. Hi, ich bin Nicole Gschiewa, Audio- und Videoreporterin bei der Leipziger Volkszeitung. In diesem Podcast vertiefen wir Themen, über die gerade alle sprechen. Und dieses Mal haben wir ein ganz neues Format für euch, was Josa Manja Schlegel von der LVZ moderiert. Und Josa, sag doch mal kurz vor deinem Gespräch jetzt, um was geht's bei Deutschland spricht?
Ja, hallo Nicole. Deutschland spricht ist ein Projekt, das hat sich die Zeit ausgedacht. Und zwar geht es darum, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die politisch völlig unterschiedlich ticken. Und wir machen da jetzt mit als LVZ. Das heißt, wenn man in den letzten Wochen bei uns einen Artikel gelesen hat, kann es sein, dass da ein kleines Fenster aufgeploppt ist, in dem eine Frage stand. Zum Beispiel sowas wie, sollte Deutschland die Ukraine stärker unterstützen? Oder hat Deutschland zu viele Flüchtlinge aufgenommen? Oder ist die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht? Und wenn man da drauf geklickt hat, dann ist da ein Formular ausgeklappt, in dem konnte man sich nochmal ein bisschen breiter ausdrücken zur aktuellen Gefühlslage in Bezug auf dieses Land. Sowas wie, was macht Ihnen Sorgen, was macht Ihnen Hoffnung? Und das haben fast 300 Personen ausgefüllt bei uns. Und ich versuche jetzt, einige dieser Personen zu vernetzen. Das heißt, ich suche mir zu jeder Frage ein Pärchen. Und zwar ein Pärchen, das unterschiedlich denkt.
Und was ist die Frage dieser Folge?
Wir fangen an mit einer Frage, die gerade politisch sehr heiß diskutiert wird. Nämlich, ich habe es gerade schon gesagt, die Flüchtlingsfrage in Deutschland. Hat Deutschland sich übernommen in der Flüchtlingsfrage? Und ja, da habe ich einen Herrn, der sagt ja, ganz eindeutig. Die Frage wird viel zu spät gestellt. Und ich habe eine Dame, die ihm hoffentlich widerspricht, denn wir wollen auch einen kleinen Streit hören. Und die Dame hat in dem Formular sozusagen angeklickt, nein, wir haben uns noch nicht übernommen, wir können noch aufnehmen. Und die beiden stellen sich jetzt auch gleich mal vor.
Mein Name ist Michaela Ranft, ich bin 52 Jahre alt, gleich fast 53. Ich bin in Leipzig geboren, bin nach der Wende aus Leipzig weggegangen, war viele Jahre in anderen Regionen Deutschlands und der Welt und bin jetzt aber seit über 20 Jahren oder knapp 20 Jahren wieder in Leipzig und ich arbeite bei einem Kommunikationsdienstleister.
Mein Name ist Joachim Hamann, ich bin 51 Jahre alt, ich bin rechtlicher Berufsbetreuer und komme ursprünglich gebürtig aus Düsseldorf und lebe seit 1998 in Leipzig.
Wir wollen heute über eine Frage sprechen, die lautet, hat Deutschland zu viele Geflüchtete aufgenommen? Ich schicke mal zwei Zahlen voraus. Wir haben in Deutschland in diesem ersten Halbjahr, also bis Juli, 153.000 Flüchtlinge in Deutschland gezählt. In Sachsen sind es davon 4.600. Das sind in Sachsen halb so viele wie letztes Jahr zum selben Zeitraum. Herr Hamann, wenn ich Ihnen die Frage stelle, hat Deutschland zu viele Geflüchtete oder Flüchtlinge aufgenommen? Was ist denn Ihr erster Gedanke zu der Frage und wie beantworten Sie die Frage für sich?
Also erstens ist das ja eine geschlossene Frage, die man grundsätzlich eigentlich nur mit Ja oder Nein dann beantworten soll. Da möchte ich ganz kurz zu sagen, gefühlt ja. Ich persönlich halte die Frage aber für unglücklich. Ich finde eher die Frage interessanter, wie viele Flüchtlinge kann Deutschland überhaupt aufnehmen? Die Frage jetzt zu stellen, so im Nachgang haben wir zu viele aufgenommen, kann man seriös gar nicht so mit Ja oder Nein ganz einfach beantworten, glaube ich.
Aus einer Frage können sich neue Fragen ergeben und die Antwort kann auch lauten, die Frage kommt zu spät, durchaus, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Vielleicht erstmal Frau Ranf, wenn Sie die Frage lesen, was sagen Sie und was kommt Ihnen da in den Kopf?
Ja, mein erster Impuls ist immer erstmal, nein, haben wir nicht, weil ich glaube, dass wir immer noch von allem genug haben, dass wir teilen und abgeben können. Die Frage ist natürlich, wie viel ist zu viel und wann ist der Kipppunkt erreicht, dass wir sagen, wir können mit den Gegebenheiten, mit der Infrastruktur und mit den Ressourcen, die wir haben, nicht noch mehr Zuwanderer handeln. Aber ich glaube, der Punkt ist noch nicht gekommen. Ich glaube, wenn da ein bisschen guter Wille da ist und wenn jeder so ein bisschen bereit ist, abzugeben von dem, was er hat, dann können wir das gut bewältigen. Zum aktuellen Zeitpunkt, würde ich sagen. Ich möchte nicht abstreiten, dass es natürlich Probleme gibt, die Einwanderung mit sich bringt. Aber ich glaube nicht, dass diese Probleme aus der schieren Anzahl der Leute entstehen, die kommen, sondern eher, wer kommt und warum kommt er? Und nicht, wie viele Menschen kommen.
Hermann, Sie antworten gerne.
Ja, das klang jetzt schon fast so, also anfänglich so Richtung Umverteilung, wo ich dann also gleich zusammenzucke. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, eine Hochzivilisation hier in Deutschland. Und natürlich haben wir auch Vorbildfunktion innerhalb von ganz Europa, definitiv. Und es geht, wie gesagt, aus meiner Sicht nicht darum, tatsächlich genau zu sagen, wie viele können wir aufnehmen, haben wir zu viel oder zu wenig aufgenommen. Aber wenn ich so weit gehe und sage, wir können abgeben, hier, es geht ja gar nicht um abgeben, sondern es geht darum, können wir Menschen helfen, ja, in ihrer Situation. Und da kommt naturgemäß jedes System einfach an Grenzen aus meiner Sicht. Und diese Grenzen sind einfach in Deutschland zumindest seit 2015 einfach nicht festgelegt worden. Da denke ich einfach umgekehrt, dass man schon darüber nachdenken muss, wie viel schafft Deutschland, wie viel schaffen die anderen europäischen Staaten eigentlich, um das auch gesellschaftlich alles vernünftig zu handeln. Umverteilung, uiuiui, das ist nicht so mein Ding. Also dass jetzt dass dann wirklich einzelne Institutionen abgeben müssen zugunsten anderer, das muss dieser Staat auch nicht.
Ich sehe das eher aus so einer humanitären, aus so einem humanitären Blickwinkel. Also ich will auch niemandem was wegnehmen, dass es jemandem anders
gibt. Okay, dann habe ich es vielleicht missverstanden.
Aber ich finde, aus einer ganz persönlichen Sicht, also ich kann abgeben. Ich habe immer noch genug, dass ich abgeben kann und ich bin auch bereit dazu.
Da kann ich aus einem eigenen Beispiel auch sprechen. Wir haben auch zwei ukrainische Flüchtlinge bei uns aufgenommen seinerzeit. Und das betrachte ich jetzt nicht als abgeben. Das muss ich ganz klar sagen. Sondern das hat sich aus der Situation ergeben, dass es möglich war. Ja, für einen gewissen Zeitraum. Und das ging gar nicht über offizielle Kanäle, sondern da haben sich ja WhatsApp-Kanäle, Telegram-Kanäle, das hat sich ja alles seinerzeit aufgetan. Und so ist das dann eben auch über familiäre Wege tatsächlich so entstanden. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft ist nicht dafür geeignet, richtig persönlich, generell, ist richtig so, ich gebe jetzt ab. Ich glaube, an diesem Punkt müssen wir gar nicht hinkommen. Ich glaube, unser gesamtes System hat so viel geschaffen und wir zahlen auch so viel in unsere Systeme ein, dass unser Gesamtsystem eine bestimmte Anzahl ohne Probleme so schaffen kann. Und diese Zahl, welche auch immer es sein mag, darf nicht überschritten werden. Dummerweise hat sich da bisher niemand Gedanken zu gemacht, wie hoch die Zahl ist und wohin was fließt. Das ist so, ich finde ab. Ja, wie gesagt, für mich spielt Abgeben eigentlich gar keine Rolle. Deswegen, also da kann ich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mitreden. Also mir geht's gar nicht darum, abzugeben, weil in dem Moment, wenn ich Menschen helfe, gebe ich nicht ab. Das ist für mich kein Abgeben.
Hm. Frau Ranft, wann wäre denn für Sie so eine Grenze erreicht? Sie haben das vorhin gesagt, die ist noch nicht erreicht. Was wäre denn für Sie ein Signal, jetzt sind es aber zu viele, wo dann auch Ihr moralischer Kompass sozusagen nicht mehr das ist, wonach Ihr Herz schlägt?
Schwer zu sagen. Also das, ich glaube nicht, dass ich das definieren kann und an einer Zahl festmachen. Ich bin auch nicht sicher, dass man das immer merkt gleich. Vielleicht merkt man es tatsächlich erst, wenn es zu viel ist. Das würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Also da bin ich einfach gar nicht tief genug in der Materie drin. Aber aus so einem, vielleicht ist es auch ein Helfersyndrom, keine Ahnung, würde ich immer erst mal sagen, also noch ist Luft.
Ja.
Und ich glaube, es kommt halt immer auch drauf an, was ist die Motivation eines jeden Einzelnen. Ne? Also wenn man sagt, man nimmt jemanden auf zum Beispiel und man kennt die Leute persönlich oder man kennt jemanden, der sagt, Mensch, ich habe da 2, 3, 10 Mann, die müssen irgendwie verteilt werden, die sind in der Notlage, dann ist das immer noch was anderes. Ich glaube, der persönliche Bezug... Ja, aber auch, ne, wenn man eben über bestimmte Kanäle kommuniziert oder man kommt in Berührung mit einem individuellen Schicksal, ich glaube, das macht es auch immer noch mal leichter zu sagen, jo, da kann ich helfen, als wenn man jetzt sagt, man lässt komplett fremde Menschen komplett unkontrolliert irgendwo in ein Land rein oder auch in eine Familie. Das ist ja genau dasselbe.
Stichwort reinlassen. Vor ein paar Tagen hat die SPD-Innenministerin Nancy Faeser angewiesen, Rückweisungen an deutschen Grenzen. Was macht so eine Nachricht mit Ihnen?
Ja, ich halte das für sehr schwierig, weil also einmal für die Menschen, die an der Grenze stehen und sagen müssen, du darfst nicht rein. Auch die Verzweiflung der Menschen zum Teil zu sehen. Auf der anderen Seite, ich finde unkontrollierte Zuwanderung tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil da ja natürlich gibt's auch Tricks und jeder weiß jetzt, wie komme ich gut in das Land rein und da verbrenne ich meinen Pass und dann kann mich keiner zurückschicken und das sind ja alles Sachen, das weiß ja jeder, dass das so gemacht wird und das spricht sich auch rum und natürlich ist das kritisch zu sehen. Also ich finde auch, Tür und Tor zu öffnen für Menschen, die eben in keiner Notlage sind und die ohne Not kommen, um unsere Sozialsysteme auszunutzen, natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber es geht jetzt mir nicht um die Anzahl der Menschen, sondern um die Beweggründe der Menschen. Warum kommen die hierher und warum stehen die an der Grenze und sagen, ich will hier rein?
Ich mache mit Ihnen so eine Nachricht. Sie freut das?
Aus mehreren Gründen nein. Als allererstes muss ich einfach sagen, das ist verfassungswidrig, was dort geschieht. Die Grenzen zu schließen ist verfassungswidrig. Als das 2015 eine damals relativ frisch gegründete Partei mit dem Namen A am Anfang gesagt hat, da wurde genau darauf gepocht, das ist verfassungswidrig, jetzt wird's gemacht. An der Verfassung hat sich in dem Bereich nichts geändert, deswegen ist es alles sehr kurzsichtig und auch hier wird einfach jetzt in einem Schnellschussverfahren nach diversen Ereignissen, Solingen und Co., ganz schnell gehandelt, augenscheinlich gehandelt, also ich habe den Eindruck, um die Menschen zu beruhigen, was aber gar nicht passiert. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch noch sieht, was dort zusätzlich beschlossen wurde, man soll abweisen, fragen nach dem Grund, wollen Sie Asyl beantragen? Ja, nein. Und bei Nein wird gesagt, wo kommen Sie her? Und dann wird gesagt, nach diesem unsäglichen, aus meiner Sicht unsäglichen Dublin-Abkommen, dann müssen Sie jetzt dahin zurück, wo Sie in die EU eingereist sind. Ja, wir verschieben das Problem wieder an die EU-Außengrenzen. Ganz ehrlich, für mich liegt das Problem bei der Politik, für mich ist das ein Armutszeugnis, das, was dort jetzt umgesetzt wurde, für die jetzige, gerade jetzige Politik, weil es übernimmt keiner Verantwortung. Weiterhin wird keine Verantwortung übernommen. Ja, denn das ist einfach nur ein Wegschieben, woanders hin die Probleme. Und ein sehr kurzfristiges Zeichen. Grundsätzlich, Grenzkontrollen sind sicherlich hier und da gut und notwendig. Ja, aber das jetzt so zu pauschalieren, das ist... Also wird Ursache und Wirkung, ja, wird völlig verfehlt aus meiner Sicht, politisch. Ja,
absolut, also da stimme ich total zu. Und es ist auch, vielleicht ist es aus Hilflosigkeit geboren und wir sind ein Land, was keine EU-Außengrenzen hat. Deswegen können wir uns gemütlich in unseren Sessel lehnen und sagen, so wird es gemacht. Vielleicht hat keiner eine bessere Idee. Ich weiß es auch nicht, aber es ist auch ein Unding, dass man die Länder an den EU-Außengrenzen mit dieser Thematik alleine lässt. Also das ist unsäglich. Ja, es ist total unsolidarisch auch.
Also es ist für mich gerade eher sogar eine polemische Handlung.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Kann gut sein.
Weil unsere Politik weiterhin keine Verantwortung übernimmt.
Ja.
Das ist eigentlich auch das, was mich generell dann aufregt.
Was würde es denn für Sie bedeuten, Verantwortung zu übernehmen? Sie haben ja vorhin gesagt, die Frage, hat Deutschland zu viele Flüchtlinge aufgenommen? Wird zu spät gestellt? Was hätte denn früher passieren müssen, wenn das jetzt verfassungswidrig ist?
Wenn man das Asylrecht jetzt ganz weit genommen mal mit auch in Sozialleistungen packt, ist also ein grundsätzliches Umdenken aus meiner Sicht erforderlich. Ja? Denn ein Asylsuchender ist kein Migrant, ist kein Wirtschaftsflüchtling. Ja, das sind unterschiedliche, aus meiner Sicht unterschiedliche Personengruppen, die unterschiedliche Intentionen haben. Ja, und ein Flüchtling wird so definiert, jetzt gerade zumindest, dass er aus einem Kriegsgebiet letztendlich vertrieben wird oder Angst um sein Leben hat und hier über die Zeit des Krieges Unterkunft haben möchte und letztendlich Grundsicherung irgendwie, also er will sicher, ich sage jetzt mit Absicht mal, überleben, um dann auf jeden Fall wieder in sein Land zurückzukehren. Beispielhaft war dafür der erste Jugoslawienkrieg. Da sind 90% der Bürger, die dann erstmal hier hinkamen, sind wieder zurückgegangen. Und das sind ja, es sind auch viele geblieben, natürlich, ja, und haben sich hier was aufgebaut. Aber das sind ja wieder ganz andere Flüchtlinge, als über die jetzt teilweise dann dort an den Grenzen gesprochen wird, ja. Es kommen ja viele Menschen aus anderen sogenannten sicheren Herkunftsländern, ja, aus nordafrikanischen Staaten, da ist kein Krieg, ja, die kommen hier rüber und man kann auch sagen, das sind sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. So, und aktuell ist es einfach so, dass ungebremst in die EU, gar nicht nur nach Deutschland, gefühlt alle reinkommen können. Ja, ich sage jetzt gefühlt, weil ich das jetzt natürlich auch nicht beweisen kann.
Sie sind nicht bei der Bundespolizei.
Ja, genau. Ja, aber gefühlt kann jeder in unser Land oder nach Europa reinkommen und dann schaut man das, dann habe ich jetzt dann beruflich damit dann halt auch Kontakt gehabt, zeitweise gucken die Menschen halt auch, na, wo könnte es mir denn am besten gehen? Also fahre ich dahin. Ja, und dann landet schon der ein oder andere, ja, um jetzt mal, ja gut, das ist aus meiner Sicht untertrieben, also meine persönliche Meinung, viele suchen dann den Weg nach Deutschland, aus meiner, gefühlt.
Ist ein Problem für Sie, Frau Ranft, wenn viele den Weg nach Deutschland suchen und auch finden?
Das ist eine schwere Frage. Also eine schwere Frage ist es nicht, aber eine schwer diplomatisch zu beantworten, auf jeden Fall. Also ich stimme absolut zu, dass es viele Leute gibt, die ohne verfolgt zu sein, ohne in einer Krisensituation zu sein, hierher kommen zu uns, weil es so einfach ist, weil man so viele Sozialleistungen empfängt, auch mehr als in anderen europäischen Ländern. Natürlich ist das ein Problem, weil sich das auch rumspricht. Die Kommunikationskanäle funktionieren einwandfrei. Jeder weiß, geh nach Deutschland, dann kriegst du alles. Und ja, natürlich ist das ein Problem. Es gibt andere Länder, die auch außerhalb Europas diese Sachen wahrscheinlich besser regeln. Wie das politisch aufgebaut ist, kann ich nicht sagen. Aber wenn ich mir Länder angucke wie Kanada, Australien und so weiter, da kommt man ja auch nicht so einfach rein.
Dänemark.
Dänemark, genau. Da können wir direkt in Europa bleiben, ganz genau. Ob wir da vielleicht daraus lernen könnten oder Dinge übernehmen könnten, das kann ich nicht entscheiden. Das kann ich auch nicht, weiß nicht, inwiefern das übertragbar ist. Da bin ich einfach nicht gut genug im Thema. Aber aus einer persönlichen Sicht vielleicht kurz. Ich bin vor knapp 25 Jahren in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen, um dort beruflich, also um dort einen Job auszuüben, den ich mir vorher hier gesucht habe, weil sonst wäre ich nämlich dort gar nicht reingekommen. Man reist ein mit einem Touristenvisum, das bekommt man für 4 Wochen. Und wenn man dann innerhalb dieser 4 Wochen eine Arbeitsstelle hat, eine Wohnung hat, kann man sich für ein Resident-Visum bewerben. In dem Sinne würde ich sagen, war ich ein Wirtschaftsflüchtling. Mhm. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Mir ging es dort besser, finanziell besser. Und ich war ein Wirtschaftsflüchtling. Aber ich musste mich natürlich auch selber kümmern. Hätte ich in den 4 Wochen keinen Job nachweisen können und keinen Wohnraum, dann hätte ich wieder ausreisen müssen. Und zwar mit dem deutschen Pass, mit dem ich reingekommen bin. Mein Touristenvisum wäre ausgelaufen nach 4 Wochen und dann hätte man mich in irgendein
Flugzeug gesetzt. Die hätten Sie auch schnell gefunden.
Korrekt. Natürlich hätte man mich gefunden. Weil man hat mich ja registriert, als ich eingereist bin. Und also das ist ganz unmöglich, dass ich da eingereist wäre und irgendwo verschwunden in der Wüste. Also das ist für mich unvorstellbar. So, jetzt war das aber dann doch so, dass ich da ganz gut heimisch geworden bin. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und habe dort 5 Jahre gelebt. Und danach bin ich wieder ausgereist, um wieder zurückzukommen in meine Heimat. Also insofern glaube ich schon, dass es Regularien geben kann, dass man Leute erfasst, die in ein Land einreisen, dass man weiß, wer sind die, wo halten die sich auf, was machen die, haben die einen Job, sind die sozialversichert oder lungern die auf der Straße rum. Hm. So, das ist dort nicht denkbar.
Darf ich Ihnen noch mal eine Frage stellen, um ein anderes Thema zu kommen? Wenn ein SPD-Politiker wie jetzt Herr Woidke in Brandenburg in Frage stellt, ob ukrainische Kriegsflüchtlinge Bürgergeld bekommen sollen, also Menschen, die aus der Ukraine, aus dem Krieg flüchten und hier eben aus den Sozialsystemen profitieren, was macht das mit Ihnen? Gerät da was ins Kippen oder sagen Sie, ja genau, hinterfrage ich auch?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also in erster Linie glaube ich, dass Bürgergeld nicht der erste Schritt sein sollte. Der erste Schritt sollte immer sein, zu schauen, kann man die Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren? Und ich glaube, dass das sehr gut möglich ist mit ein bisschen gutem Willen, weil es werden an allen Ecken Arbeitskräfte gesucht. Auch es gibt auch niedrigschwellige Angebote, wo man vielleicht nicht so gut Deutsch können muss oder gar nicht Deutsch können muss. Und ich glaube, dass man viele dieser Menschen beschäftigen kann. Das würde auch das Problem lösen, dass viele in ihren Unterkünften sich den ganzen Tag langweilen und da wahrscheinlich auch auf den einen oder anderen komischen Gedanken kommen aus purer Langeweile. Weil es macht ja auch was mit einem Menschen, wenn er das Gefühl hat, er wird nicht gebraucht. Das finde ich ein ganz schlechtes Signal.
Ungarn hat da, glaube ich, schon gestrichen. Finden Sie das den richtigen Weg, Herr Herrmann? Thema ukrainische Flüchtlinge?
Es ist ja die Frage, wer kommt denn wirklich als Kriegsflüchtlinge wirklich hier rüber? Ich glaube, dass da auch in der Bevölkerung, zumindest jetzt in dieser Blase, in der ich mich da ab und zu befinde, kommen dann häufig so Worte, naja, da fahren, kommen ja schon ordentliche Mittelklassewagen mindestens aus der Ukraine hier rüber gefahren. Ja, also am Geld scheint es nicht zu mangeln. Im Übrigen auch bei den zwei jungen Damen, die bei uns dann für mehrere Monate gewohnt haben, hat es an einem nicht gemangelt, am Geld.
Man kann ja auch mit Geld vom Krieg flüchten, wenn ich das mal einmal einwerfen will.
Richtig, genau. Und es ist, stellt sich dann auch hier die Frage, da gehe ich absolut mit, wenn ich hier hinkomme und dann habe ich mich und mein Gastgeberland zumindest an gewisse Dinge anzupassen und habe auch eigentlich dann auch die Aufgabe, mich am gesellschaftlichen Arbeitsleben mindestens zu beteiligen.
Absolut.
Klar ist die Sprachbarriere immens groß. Absolut. Ja. Und die ist auch da. Nichtsdestotrotz, ja, es gibt Möglichkeiten, auch wo man ohne viel Sprache arbeiten kann. Absolut. Auch für mich ist das gar nicht, also Bürgergeld streichen, das war ja die Ursprungsfrage. Jetzt einfach pauschal zu sagen, wir streichen den Ukrainern das Bürgergeld, ist doch alles viel zu einfach. Sie müssen ja von irgendwas leben und genau. Es sind genügend sicherlich Ukrainer auch hier, die zu Recht hier sind, die vor dem Krieg flüchten. Aber auch hier, es ist völlig unkontrolliert und ungebremst. Darum geht's eigentlich. Es ist Tür und Tor offen und es sind die falschen Regelungen da. Es gehört eine Systemveränderung im Asylrecht, im Flüchtlingsrecht. Ja, jetzt bin ich kein Jurist, aber das hat verfassungsrechtliche Auswirkungen. Und da traut sich keiner unserer Politiker ran. Niemand traut sich da dran, sondern man versucht die ganze Zeit auf Gedeih und Verderb mit den gegebenen Gesetzgebungen klarzukommen. Und Menschen, Gesellschaftsformen, Länder entwickeln sich weiter. Und unsere Gesetzgebung hat sich nicht weiterentwickelt. Es gehört dort eine massive Veränderung rein. Und keiner traut sich bei uns. Und das macht mich sehr, sehr traurig und betrübt in unserem Land, denn dafür steht Deutschland nicht. Hat es noch nie gestanden. Deutschland hatte immer starke Politiker und hatte auch grundsätzlich starke Regierungen. Und egal, ob die jetzt SPD, Grün oder CDU, FDP oder CDU, SPD, ja, das waren in der Regel waren das starke Regierungen. Aber das, was wir jetzt aktuell haben, sie übernehmen keine Verantwortung, um hier klar was zu machen, sondern es auch deswegen ist dieses Bürgergeld streichen für Ukrainer, das ist einfach zu einfach gedacht. Ja, das ist auch aus meiner Sicht, wer hat's gesagt, aus Brandenburg, ne? Ja, Wahlkampfpolemik. Ja. Würde ich jetzt mal glatt brauchen.
Ich finde es auch unerheblich. Ich finde es absolut unerheblich, ob wir, also über wen, warum, aus welchen Gründen Menschen hierher kommen. Ich finde, jeder, der hier lebt, egal ob er ein Bio-Deutscher ist oder ein Asylant oder ein Wirtschaftsflüchtling, um das mal so zu nennen, hat sich hier an unserer Gesellschaft zu beteiligen. Und wenn der zwei gesunde Hände hat und ein Arbeitsplatz für den da ist, dann hat er hier zu arbeiten. Und jeder, der arbeiten kann, finde ich, gehört nicht in unsere Sozialsysteme. Auch mein fiktiver Nachbar über die Straße, wenn der sagt, habe ich keinen Bock drauf, hier im Park sauber zu machen, dann hat er auch kein Geld zu kriegen. Ganz anders ist das und ich finde, das muss immer sehr individuell betrachtet werden. Wenn jemand kommt, der zum Beispiel jemanden pflegt oder wenn jemand kleine Kinder betreut oder wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht arbeiten kann. Natürlich kann man diese Leute nicht verhungern lassen und auf der Straße leben lassen. Das geht natürlich nicht. Natürlich muss man die versorgen, aber man muss das individueller betrachten. Man kann nicht einfach sagen, jeder, der hierher kommt und der keine Arbeit hat, aus welchem Grund auch immer, nicht willens oder nicht in der Lage, kriegt Geld aus unseren Sozialsystemen. Mhm. Das geht einfach nicht. Gut. Das ist, glaube ich, auch das, was die Leute so massiv ärgert. Vor allen Dingen die, die in diese Systeme einzahlen. Steuerzahler, Berufstätige, Leute, die zwei Jobs arbeiten, damit sie irgendwie über die Runden kommen. Und die dann sagen, natürlich ist das zu viel. Jeder kommt hierher und hält die Hände auf. Mhm. Natürlich geht das nicht. Weil da kommen wir natürlich an unsere Grenzen. Aber das sind nicht Grenzen, die wo man sagt, es ist kein Platz da oder es ist kein, na, es, das sind einfach auch die Grenzen des dessen, was Leute bereit sind zu geben.
Es ist genau, im Grunde genommen, das sind einzelne Punkte, wo ich absolut auch mitgehe natürlich. Aber nochmal, das große Problem ist oben drüber gestülpt, das nicht in die Verantwortung gehen der Politiker, es einfach laufen lassen, auf einzelne Dinge nur zu reagieren durch, dann sind es oftmals Verbote, ja, diese Verbotskultur in Deutschland ist was ganz, ganz Schlimmes, ja, diese Grenzschließungen jetzt, es wurde während der Europameisterschaft ausprobiert, hat ja ganz gut geklappt. Na super, dann können wir es ja jetzt ganz durchziehen. Es muss sich was anderes tun. Und ich glaube, das ist auch diese politische Unzufriedenheit in unserer Bevölkerung, was dann immer dazu führt, und auch Schwäche der politischen Führung, absolute Schwäche, was dazu führt, dass links und rechts sich neue Kräfte bilden.
Ganz spannender Punkt. Vielleicht darf ich bei Ihnen da auch nochmal ansetzen. Ich hatte ja vorhin die Zahl genannt, es sind einige wenige tausend Flüchtlinge, die den Weg nach Sachsen gefunden haben dieses Jahr. Trotzdem haben wir jetzt eine Landtagswahl erlebt, wo jeder Dritte eine Partei gewählt hat, die AfD, die mit dem Thema Migration Wahlkampf macht. Was macht das mit Ihnen? Was denken Sie darüber, dass so viele ihre Hoffnungen in diese Partei setzen, die viel über Migration spricht in Sachsen?
Kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kenne auch niemanden persönlich, der zugibt, AfD gewählt zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht traut man sich nicht, das zu mir zu sagen, aber also ich kann jetzt in meinem Umfeld keine einzige Person benennen, wo ich sage, das ist ein offener und das auch zugebender AfD-Wähler. Ich glaube nicht, dass die AfD auch nur eines der Probleme lösen kann, die wir haben. Also kein einziges. Und es geht ja auch nicht darum, was eine Partei im Wahlkampf verspricht, sondern es geht darum, traue ich der Partei genug, dass sie nachher das auch umsetzt oder zumindest alles daran tut, es umzusetzen. In einer Koalition natürlich nicht immer möglich. Und natürlich muss man immer Kompromisse machen. Aber also ich glaube nicht, dass das die Lösung ist.
Warum glauben es aber so viele?
Kann ich nicht nachvollziehen, weiß ich nicht. Fragen Sie die.
Das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Das glauben gar nicht so viele. Ich glaube eher, dass wenn man sich das Parteiprogramm, auch das Parteiprogramm der AfD durchliest, gerade zum Thema Migration, da stand jetzt nichts anderes drin, als das, was wir jetzt gerade hier gesagt haben bisher. Ich glaube eher, dass die Menschen sind enttäuscht von der aktuellen Politik. Es ändert sich gar nichts. Man hat es mal mit Grün probiert, man hat es mal mit Links probiert, man hat es mit den etablierten Parteien probiert. Die anderen kennen wir nicht. Deswegen wurde BSW und AfD, also BSW muss man ja sagen, ist ja massiv gewählt worden. Ja, dafür, dass es die Partei erst seit 5 Monaten gibt. Ne? 15% ist da ja schon, oder 14, weiß ich jetzt nicht mehr genau wie viel, aber so um die Ecke. Das ist ja schon massiv, ne? Dafür, dass das eine Dame ist, die die kommunistische Plattform der Linken gegründet hat. Ja, also die vom linksextremen Flügel der Linken kommt. Das meinte ich eben. Ne? Die Schwäche der aktuellen Politik sorgt dafür, dass sich links und rechts am Rand andere bilden können. Ich glaube aber, dass es nicht richtig ist, weil die AfD jetzt auch so viele Stimmen hat, finde ich es nicht richtig, weiterhin von einer Brandmauer weiterhin zu sprechen. Das geht nicht. Es sind auch nicht mehr nur noch Protestwähler.
Hm. Ja? Was meinen Sie damit, nicht mehr von der Brandmauer sprechen?
Ja, die politischen Führungskräfte, die CDU, sollte sich schon mit der AfD mal auseinandersetzen.
Hm. Auch koalieren?
Was dabei rauskommt, sei mal dahingestellt. Hm. Ich bin kein Politiker, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ja, ob sie wirklich mit ihnen koalieren sollen. Aber pauschal, das ist, glaube ich, das, was viele Bürger in diesem Land aufregt. Wir sagen pauschal, wir reden nicht mit denen. Das ist diese Brandmauer. Das möchten die Leute nicht. Das ist auch in meinem Werteverständnis keine Demokratie. Ich muss mich mit den anderen auseinandersetzen und ich muss mich auch mal mit denen an einen Tisch setzen. Herr Kretschmer hat sich jetzt vor ein paar Tagen, zumindest so stand es in der LVZ, dass er sich in Berlin mit Frau Wagenknecht getroffen hat. Geht doch. Ja,
natürlich.
Doch.
Was aber natürlich auch passieren muss, bevor man sich mit einer konkurrierenden, sage ich jetzt mal, Partei an den Tisch setzt und sich austauscht. Ich finde, was einfach total fehlt in den großen Parteien, ist die Nähe zum Volk. Die wissen ja überhaupt nicht, was die Menschen wollen. Und wenn es dann ein Wahlergebnis gibt, wo alle sagen, ups, ja, das ist aber jetzt blöd gelaufen, jetzt wählen die alle rechts oder links oder wie auch immer, dann suchen sie sich selber ihre Ausreden und fragen sie und reimen sich selber was zusammen, woran es möglicherweise liegen könnte, statt dass irgendjemand mal hergeht und sagt, hey, du hast ganz rechts gewählt, warum? Du hast ganz links gewählt, warum? Warum willst du sowas? Was willst du? Das ist das, was nicht passiert. Ich glaube, der Kontakt zur breiten Masse ist total verloren gegangen. Auch die Politiker, die etablierten Parteien leben in ihrer Blase. Ich glaube nicht, dass einer von denen weiß, was ein Liter Milch kostet. Ich glaube auch nicht, dass einer von denen weiß, was eine Zugfahrt von Leipzig nach Berlin kostet. Und die haben total den Kontakt zur Basis verloren. Und das finde ich hochdramatisch.
Dazu vielleicht nochmal eine Nachfrage. Ein Liter Milch und eine Fahrt nach Berlin, das ist ja beides nicht so das Thema Migration.
Nee,
das
gar
ist,
nicht.
Nee, aber finde ich ganz interessant, dass Sie es nennen, weil viele sagen ja, Migration ist eins der drängendsten Themen gerade. Sehen Sie das anders, dass eigentlich die wahren Probleme des Landes woanders liegen und wir ein bisschen zu viel über das Thema, was auch Thema dieser Runde ist? Ne?
Also so habe ich das jetzt noch nie auseinanderdividiert. Ich glaube, es ist einfach die Summe von allem, die Leute wegtreibt und in die extremen Parteien treibt. Aber also für mich, ganz ehrlich, ist das Thema Migration nicht das drängendste Thema.
Warum nicht?
Weil, wie gesagt, ich glaube, dass die Probleme, die wir haben, die Probleme mit Kriminalität, die Probleme mit Ausnutzung der Sozialsysteme, Lehrermangel und so weiter, also alle Probleme, die wir haben, auch in unserem Gesundheitswesen und so weiter, daran sind nicht Migranten schuld. Überhaupt nicht. Es gibt genauso viele, ich sage jetzt mal Bio-Deutsche, ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, die dort genauso ihren Anteil dran haben, dass das alles nicht läuft. Es gibt genauso viele randalierende, asoziale Deutsche, die in Parks rumhängen, keine Ahnung, Drogen konsumieren, sich gegenseitig Flaschen auf dem Schädel zerschlagen, wie es Migranten gibt, die das tun. Ich finde, das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ich glaube, das Problem liegt woanders und das muss halt an der Wurzel gepackt werden und nicht zu sagen, ah, die sind aber schuld und deswegen machen wir jetzt die Grenzen zu. Ich glaube auch nicht, dass es auch nur ein kleines bisschen besser wird, wenn wir keinen mehr reinlassen. Weil ich glaube, wir haben genug Leute, die schon ganz gut auch bei uns wissen, wie das alles geht.
Ich glaube, in der Bevölkerung liegt deswegen auch so ein Verdruss, weil man auch nicht mehr die Politik, die in Europa gemacht wird und worauf sich auch unsere Politiker immer wieder zurückziehen, ja, zu sagen, ja, wir setzen hier Gesetze um, weil Europa das so will. Das ist für mich ein Punkt, der auch ausschlaggebend ist, dass so eine Unzufriedenheit besteht und dass also auch vor allen Dingen nationalkonservative Parteien auch innerhalb Europas groß rauskommen. Ist ja in Frankreich Marine Le Pen, in Holland, in Österreich. Es ist ja kein Einzelfall. Auch die AfD sie ist kein Einzelfall innerhalb Europas. Und die Souveränität der einzelnen Nationalstaaten wird durch Europa, durch die europäische Gesetzgebung zu sehr ausgehebelt. Ja, und zwar in vielen Bereichen. Und das gilt auch für die Migration, Stichwort Dublin-Abkommen. Ja, das kam aus Europa, ja, also aus der EU. Und ja, da lehnen sich dann eben die Binnenländer zurück und sagen, ja, dann mach doch mal da draußen. Aber das ist doch Unsinn. Ja, und es wird auch nichts geändert. Und unsere Politiker sind schwach und sagen, ja, wir setzen ja nur um, was Europa jetzt sagt, was sie uns vorgeben. Und da spielt Migration auch eine riesige Rolle. Ja, man lehnt sich zurück und sagt, nee, wir ändern nichts verfassungstechnisch, weil das könnte ja mit der europäischen Gesetzgebung nicht zusammenpassen. Es ist zu starker Eingriff in die Souveränität der einzelnen Länder. Und in Europa ist die Vereinigten Staaten von Europa, wird es aus meiner Sicht so niemals geben. Alleine schon dadurch, dass wir so viele verschiedene Sprachen haben.
Trotzdem hätte ich gerne nochmal konkret nachgefragt, so wie Frau Ranft das von beschrieben hat, wir haben eine Vielzahl an Problemen. Migration ist eins davon. Bei Ihnen klingt es eher so, als wäre Migration auch ein drängendes Problem, was Sie sehr beschäftigt. Warum? Oder stimmen Sie Frau Ranf zu, wenn sie sagt, naja, eigentlich müssten wir auch mal ein bisschen mehr über den Milchpreis und die Bahntickets reden. Warum verschwenden wir unsere Zeit?
Also ich stimme ihr sogar dahingehend zu, dass wir eine ganze Menge Probleme haben. Ja, man könnte jetzt versuchen zu sagen, okay, was ist davon dringend und was ist davon wichtig? Ja, diese Frage könnte man sich zum Beispiel stellen. Und dann kommt man ja schon in Bedrulle, so wie ich jetzt gerade, ehrlicherweise. Ja, Migration ist für mich ein wichtiger Punkt, weil ich einfach tatsächlich dieses ungebremste, unkontrollierte in unser Land, aber auch innerhalb Europas sehe. Und das gefällt mir einfach nicht. Und da muss was passieren. Und da hätte schon lange was passieren können. Ja, es ging ja 2015 los. Wir sprechen ja jetzt nicht nur über die jetzige Zeit. Ja, es ging ja 2015 los. Und das war eine Form der Willkommenskultur, wo ich gesagt habe, seid mal vorsichtig. Ja, guckt mal überhaupt, wer da alles zügeweise reinkommt. Ja, und da wurde überhaupt nicht drauf geachtet, sondern wenn da einer was Kritisches gesagt hat, wurde er gleich als, naja, Nazi, rechtsradikal, wie auch immer, ja, oder ewig Gestriger bestimmt. Das sind auch so Pauschalbeleidigungen, ja, sobald einer nicht so en vogue ist, ja, dann ist er gleich in einer extremen Schiene. Und das Migrationsthema, ja, wer hierher kommt, hat sich aus meiner Sicht an die Sitten, Gebräuche, Gewohnheiten des Gastgeberlandes, ja, unseres Landes halt auch anzupassen. Er hat sich hier zu integrieren, soweit es ihm auch möglich ist. Und da sage ich auch ganz klar, wer sich dann hier kriminell verhält, da muss relativ schnell dann die Reißleine gezogen werden. Und da sehe ich das auch so, das war ja auch eine Frage, nach Syrien oder Afghanistan abschieben. Wer kriminell sich hier verhält und hier strafrechtlich verurteilt wird, gehört ausgewiesen, aus
ja,
meiner Sicht.
Das sehe ich genauso. Aber das hat ja gar nichts mit, also nur am Rande mit der Masse der Menschen, die reinkommen, zu tun, sondern wie gehen wir mit den Menschen um, die schon hier sind? Also ich bin kriminell, ich tue Dinge, die man nicht tut in Deutschland, die gesetzlich verboten sind oder die eben, oder ich könnte theoretisch arbeiten, aber ich habe keine Lust. Darum geht es ja. Was mache ich mit den Leuten? Und wenn wir einmal diese Systeme etabliert haben und jeder weiß, wenn ich hier einfach auf der faulen Haut liege und wenn ich kriminell bin, dann fliege ich raus, dann hätten wir das Problem gar nicht, dass die Leute so reinkommen würden. Kleine Anekdote aus Dubai, wo ich gelebt habe, also aus eigener Erfahrung, ist 20 Jahre her, aber okay. Wenn dort jemand in einem Geschäft einen Kaugummi klaut oder was auch immer, Pfennigartikel, und der wird erwischt, dann muss er ausreisen und er darf nie wieder einreisen, auch nicht als Tourist. Never ever again. Dort kann ich meinen Porsche vor meinem Einkaufszentrum stehen lassen, iPad auf dem Sitz, Schlüssel an, Motor läuft. Passiert null. Nichts passiert da.
Dann möchte ich jetzt auch ein kleines Beispiel aus meinem Berufsleben nennen. Als rechtlicher Betreuer habe ich also auch teilweise ausländische Mitbürger in der rechtlichen Betreuung. Und ich hatte seinerzeit einen afghanischen Mitbürger in der Betreuung. Und da ging es dann um das Asylverfahren. Er hatte einen Asylantrag gestellt. Und das Asylverfahren fand dann statt und dann kam der Anwalt dazu. Der wird zugewiesen, der Anwalt. Der muss nicht bezahlt werden, der wird von der Staatskasse bezahlt. So, und dann war die Frage, wie soll sich denn der Klient jetzt verhalten? Und da sagte der Anwalt, am besten so viel Schlimmes erzählen, wie nur irgendwie möglich. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass er dann doch in irgendeiner Art und Weise eine Art von Aufenthaltsstatus erlangt. Das heißt, im Umkehrschluss, er wurde dazu animiert, vor dem Gericht, vor dem deutschen Gericht zu lügen. Und jetzt versetze ich mich in diese Person, wo mir ein anderer sagt, pass mal auf, wenn du da jetzt lügst, dass die Balken sich biegen, dann hast du die größte Möglichkeit, hier zu bleiben. Da werde ich schon als allererstes, ich bin in diesem Land, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ja, ich weiß gar nichts. Es wird mir gesagt, mit Lügen kommst du am weitesten. Das ist doch das, was dann eigentlich hängen bleibt. Das kann es doch nicht sein. So, was passierte jetzt in der Folge? Er wurde abgelehnt, das Asylverfahren wurde abgelehnt, weil er tatsächlich ehrlich war. Er hat das gesagt, was Phase war, ja, und wie er nach Deutschland gekommen ist und so weiter. Und er wurde er wurde abgelehnt. So, in dem Moment passiert das, worüber sich jetzt auch viele über Solingen aufgeregt haben. Ein abgelehnter Asylbewerber haben die Behörden 6 Monate Zeit, 6 Monate Zeit auszuweisen. Das schaffen unser Apparat ist völlig überlastet. In der Regel wird das nicht geschafft. Ja? So, das passiert und jetzt kommt's. Warum, diese Frage sollte man sich mal stellen, warum legt eigentlich kaum ein Asylbewerber Widerspruch ein gegen ein abgelehntes Asylverfahren? Warum ist das so? Weil das die 6-Monats-Frist unterbricht. Die verlängert sich dadurch nämlich. So grotesk ist unser Land. Und worauf will ich jetzt hinaus? Unser Asylsystem muss dringend überarbeitet werden. Dass die Menschen hierher kommen und nicht arbeiten dürfen, sondern einfach nur irgendwo rumlungern. Was sollen sie denn machen? Ja, ich weiß nicht, ob jemand mal in so einer Asylunterkunft war. Ich war hier oben in der an der Max-Liebermann-Straße. Da werden auch alle Bevölkerungsethnien, die leben da dann zusammen. Ja, die sich da im Land oder da, wo sich die Länder bekriegt haben, die wohnen dann da plötzlich zusammen. Ja, und dann kommen noch afrikanische Staaten dazu. Ja, und wer auch immer. Und das kann doch nur zu Konflikten führen. Und wenn man dann auch noch nichts zu tun hat, schauen wir nach Dänemark, da werden sie zum Arbeiten verpflichtet. Egal was. Und wenn es am Strand ist. Ja, und
von der sozialdemokratischen Regierung übrigens. Ja. Ne?
Ich meine, man bricht sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man den Strand säubert. Also ich sehe das Problem da.
Unser Asylsystem ist einfach falsch, ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ist nicht mehr richtig und gehört überarbeitet. Mhm. Unsere Politiker sind schwach und haben nicht den Hintern in der Hose, dies zu ändern. Und das sorgt für Verdruss, für Politikverdruss in der Bevölkerung, weil sich eben nichts ändert. Ja? Und die Medien geben ihr Übriges dazu. Ja? Muss man auch so sagen. Ja? Wirklich, früher
kommt
war es so.
Kommt drauf an, wo sie lesen und wen. Aber ich würde jetzt widersprechen.
Also, ich nenne Beispiele. Es wird auch unsere Informationsgesellschaft, ja, früher, wenn jemand in Leipzig wohnte, hat er die LVZ gelesen, vielleicht gab es damals noch die Sächsische, ja,
und die gibt's auch noch.
Das war's dann, und jetzt schaut man ins Internet, ja, da liest man dies, das, jenes, ja, also es ist auch eine Informationsflut. Ich erfahre sofort von irgendeiner Messerstecherei unten in Buxtehude oder irgendwo auf der Welt. Mhm. Ja?
Aber das ist auch nicht nur gut, ne? Das macht mich auch verrückt.
Das ist diese Informationsflut und das bleibt aber, es ist immer das Negative, das ist das Pareto-Prinzip, das galt schon immer, ja? Von negativen Nachrichten, von 10 negativen Nachrichten werden 8 weiterverbreitet und der Rest eben nicht, ne? Spannend. 2 guten.
Das ist fast ein Satz, den ich von Ihnen jetzt erwartet hätte. Und ich finde es ganz spannend, wie Sie sich dann doch in vielem einig sind. Gerade, ich glaube, in Anekdoten oder persönlichen Geschichten kann man sich ja auch total annähern. Mhm. Ich würde jetzt sagen, wir könnten, glaube ich, noch Stunden reden. Aber Sie sind sich in so vielem einig. Haben Sie trotzdem noch eine Frage an den anderen? Sie sind ja jetzt kaum, ich würde Sie gar nicht mehr als politische Gegner jetzt wahrnehmen. Sie haben trotzdem die Frage unterschiedlich beantwortet. Ne?
Das stimmt, aber ich habe das nie so wahrgenommen. Mhm. Also als Gegner. Also das, ich meine, man kann auch unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem einzelne Aspekte der des Blicks des anderen jeweils anerkennen und sagen, ja, das ist absolut berechtigt, ne? Und das sehe ich hier genauso. Also auf jeden Fall kann ich ganz viele Punkte nachvollziehen und stimme auch zu.
Sie auch?
Ich hätte eine Frage.
Feuer frei.
Ich hätte eine Frage. Also ja, gehe ich mit. Das war ja jetzt im Gespräch auch, ist ja auch an einigen Punkten deutlich geworden, dass wir da auch sogar über viel Übereinstimmung sogar hatten. Spielt Patriotismus, die Liebe zum Vaterland, für Sie eine Rolle? Und wenn ja, in welcher Form? Oder wie spielt Patriotismus für Sie eine Rolle?
Also es spielt wahrscheinlich eine sehr kleine Rolle bei mir, würde ich sagen. Also ich betrachte mich als Weltbürger, auch wenn das so extrem abgedroschen klingt. Ich bin sehr viel gereist. Ich habe über 40 Länder bereist in meinem Leben. Und ich rede jetzt nicht von Stopovers, sondern wirklich, wo man sagt, man ist mal eine Weile dort. Ich habe auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das ist eine typische, klassische Einwanderernation, 16% der Bevölkerung damals waren Emiratis. Alles andere sind Einwanderer. Also man ist da in so einem Melting Pot und lernt sehr viele verschiedene Nationalitäten kennen. Ich fühle mich eigentlich überall zu Hause, wo die Menschen sind, die ich liebe. Aber natürlich, wenn ich nach Hause komme, nach Deutschland, oder ich würde gar nicht das so sehr an Deutschland festmachen, nach Europa, nach Mitteleuropa, dann bin ich schon immer sehr berührt, auch ob der Natur und bestimmter Landschaftsstriche, die wir eben nur hier so haben, ne? Also so einen deutschen Mischwald, die Gerüche und also das kann ich schon auch, da, wenn ich gerade wenn ich mehrere Monate oder einen langen Zeitraum mich außerhalb Europas aufgehalten habe, dann berührt mich das sehr, hierher zu kommen. Und dann merke ich auch, dass ich tatsächlich hier verwurzelt bin. Das sind so ganz frühe Erinnerungen, die da hochkommen. Aber im Grunde genommen fühle ich mich da zu Hause, wo die Menschen sind, die ich liebe.
Und der Patriot würde jetzt sagen, es geht auch um die Menschen, die im Wald rumlaufen.
Es gibt ein wunderschönes Zitat von einem französischen Philosophen. Er sagte mal, Nationalismus ist der Hass auf die anderen, Patriotismus ist die Liebe zu den Seinen. Finde ich eigentlich sehr passend. Mhm. Und ich persönlich fühle mich sehr wohl in diesem Land. Ich bin stolz auf das, was wir geschaffen haben in diesem Land. Ich kann auch sagen, dass ich stolz bin, Deutscher zu sein. Ich habe auch ein Jahr in Südamerika gelebt. Ich weiß, wie es dann auch ist, dort als Ausländer behandelt zu werden in einem anderen Land. Mhm. Und das ist etwas anderes, absolut, absolut. Und umso lieber lebe ich hier und möchte auch gerne, dass bestimmte Dinge tatsächlich, so wie sie gewachsen sind, auch wirklich gerne so bleiben. Und die Veränderung in allen, gefühlt in allen Bereichen des Lebens, halte ich für sehr gewagt und auch gefährlich. Nicht nur in Deutschland, sondern generell in Europa. Und deswegen ist tatsächlich Patriotismus, spielt für mich keine parteipolitische Rolle, sondern das ist ein Gefühl. Und ich glaube, dass auch frühere alte Politiker und egal welcher Partei, dass das glühende Patrioten waren. Ein Willy Brandt, ein Helmut Schmidt und gehen wir ganz weit zurück, ein Karl Liebknecht. Ja, das waren Patrioten. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserem Land gerade auch total leider untergeht und was keine richtige Entwicklung ist, kein richtiger Weg.
Unabhängig, wie Sie das Wort jetzt definieren und was das in Ihnen auslöst, auch was für Assoziationen, weil Sie es sich vielleicht unterschiedlich annähern, fand ich zwei sehr schöne Schlussstatements und würde mich bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Gerne schön.
Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Falls ihr Feedback dalassen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Schreibt mir einfach eine Nachricht an podcast@lvz.de. Ich freue mich über jede Mail.